Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Hallo, schönen guten Tag. Es gibt so Jobs, die stelle ich mir sehr herausfordernd vor. Zum Beispiel die Tätigkeit als Zensor bei der Prüfinstanz FSK, der Freiwilligen Selbstkontrolle, diesem altehrwürdigen und sehr verdienstvollen Gremium, das Altersfreigaben für Medien vergibt und sich dafür aber durch jede Menge fieseste Grusel, Sex und ja, Crime-Szenen kämpfen muss. Durch sowas zum Beispiel.
Hilfe!
Den Prüfjob bei der FSK soll in Zukunft künstliche Intelligenz übernehmen. Vielleicht gar keine ganz schlechte Idee, oder? Nur eins unserer Themen heute im Kompressor. Seien Sie herzlich willkommen. Der Fall Maya T. ist ein Justizskandal erster Güte. Angeklagt ist Maya T. wegen mehrfacher starker Körperverletzung. Im Februar 2023 soll T. in Budapest an zwei Angriffen auf Rechtsextreme beteiligt gewesen sein. Im Juni 2024 wurde die Deutsche nach Ungarn ausgeliefert und das, obwohl das Bundesverfassungsgericht die Auslieferung untersagt hatte. In Ungarn ist weder ein fairer Prozess zu erwarten, noch humane Haftbedingungen. Schon gar nicht für eine nicht-binäre Person wie Maya T. Seit fast 12 Monaten sitzt Maya T. nun in einem Budapester Gefängnis in Einzelhaft. Inzwischen ist sie in Hungerstreik getreten. Es drohen bis zu 24 Jahre Haft. Morgen Abend findet im Schauspielhaus Hamburg eine Solidaritätsveranstaltung unter dem Titel »Gestörtes Vertrauen schützt der Rechtsstaat gegen Rechtsextremismus« statt. Mit dabei der Mailänder Staatsanwalt und ehemalige Vizepräsident des Internationalen Strafgerichtshofes Kuno Tafusser, außerdem Anwälte und Angehörige der rechtswidrig Ausgelieferten und die Musiker Jan Plewka und Sebastian Krumbiegel, der Frontmann der Band Die Prinzen, Solomusiker und Autor, engagiert sich seit Jahrzehnten stark für Menschenrechte, Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Und jetzt ist Sebastian Krumbiegel am Telefon. Wir freuen uns sehr. Schönen guten Tag.
Guten Tag. Ja, nur schlaue Leute und ich. Ja, das ist schon echt fantastisch.
Sie werden morgen...
Die wir da machen. Ja, das ist schon aber wichtig, dass wir das tun.
Genau, also Sie werden morgen im Schauspielhaus spielen. Wie sind Sie mit dieser Aktion verbunden? Warum ist Ihnen das Engagement speziell in diesem Fall so wichtig?
Na, erstmal ist es mir extrem wichtig, und ich sage jetzt gar nicht mal irgendwie vordergründig als ehemaliger DDR-Bürger, mich für demokratische Grundrechte einzusetzen und dafür zu kämpfen, dass Dinge, die wir für normal gehalten hatten, die zurzeit zur Disposition zu stehen scheinen. Also einfach zu sagen, hey Leute, Demokratie wird nicht nur von rechts außen angegriffen, sondern eben scheinbar auch von einem demokratischen Rechtsstaat selbst. Und wenn der Generalstaatsanwalt nicht reagiert und wenn diese Auslieferung wirklich gegen Recht und Gesetz stattgefunden hat, dann wundert mich, dass da kein lauterer Aufschrei durch die Republik geht. Und ich bin dazu gekommen, ehrlich gesagt, durch meinen Freund Diggen, das ist der ehemalige Sänger von Slime, der hatte mich gefragt, weil ihn Michel Abdoulaye gefragt hat, der das ganze Ding moderiert. Und Michel kenne ich auch schon ewig und Jan kenne ich auch schon ewig, Jan Plewka. Also man trifft sich immer wieder auf seinen Umlaufbahnen.
Jetzt hatten ja in ähnlichen Fällen sowohl Frankreich als auch Italien die Auslieferung von Verdächtigen nach Ungarn abgelehnt. Es gab in Italien massive Proteste gegen eine mögliche Auslieferung in einem ähnlichen Fall. Können Sie sich irgendwie erklären, warum der Protest in Deutschland so vergleichsweise leise ist?
Ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Also die Zeiten ändern sich gerade. Und Sie haben es gerade selbst gesagt, Maya T. ist eine non-binäre Person. Ich bin selbst dieses Jahr offizieller Botschafter des Christopher Street Day in Leipzig. Ich bin der erste heterosexuelle Botschafter des CSD und freue mich darüber sehr und weiß aber eben auch, dass vielleicht gerade, und vielleicht hat es auch wirklich was damit zu tun, dass genau an dieser Front, nämlich was wirklich non-binäre Personen betrifft, was allgemein die Queer-Community betrifft, dass da mittlerweile sich eine Front gegen aufbaut, die eben nicht nur von rechts außen kommt, sondern die eben schon auch in der Mitte der Gesellschaft ist. Und vielleicht liegt es auch wirklich daran, und das ist wirklich nur eine Mutmaßung jetzt, dass da kein großer Aufschrei ist.
Morgen Abend werden ja einerseits hochkarätige Juristen sprechen, aber eben auch Musiker, wie Jan Plewka und Sie. Und das Ganze findet eben auch statt im Schauspielhaus. Wo sehen Sie die Rolle von Kunst und Kultur in so einem Fall?
Ja, das ist schwierig. Ich versuche immer mir selbst zu sagen, überschätzt dich nicht oder überschätzt allgemein die Kunst nicht. aber andererseits eben auch unterschätzt die Kunst nicht, weil Kunst ist am Ende eine Sprache, die jeder emotional verstehen kann und die eben nichts mit Worten zu tun hat, sondern mit Gefühlen. Und ich weiß, dass das schwierig ist und dass das eben von allen Seiten genutzt werden kann. Also ich kann nur sagen, ich mache das nicht deswegen, weil ich Musiker bin, sondern ich mache das deswegen, weil mir die Sache wichtig ist. Und ich mache das deswegen, weil ich von meinen Eltern und Großeltern so draufgebracht worden bin, mich um Dinge zu kümmern, die stinken und die nicht stimmen und einfach für demokratische Grundwerte gerade zu stehen. Was jetzt nicht nur heißt, in Anführungsstrichen, sich gegen Nazis klar zu positionieren oder gegen Antisemitismus, sondern eben auch gegen den Missbrauch oder gegen die Aushöhlung der Demokratie. Und gerade was in Ungarn passiert, das beobachten wir ja seit Jahren, wie Orbán die Demokratie aushöhlt. Jetzt komme ich wieder auf den CSD. Queere Rechte in Ungarn sind ein Scheißwert. Und das ist ein Skandal. Das ist in unserer heutigen Welt, ist das für mich überhaupt nicht fassbar. Und es ist unvorstellbar, weil wir eigentlich mal gedacht hatten, das wäre alles schon geklärt gewesen. Ist es scheinbar nicht. Und die landläufige Meinung dazu ist eben auch die, dass man vielleicht denkt, ja, ist ja kein, in Anführungsstrichen, in großen Anführungsstrichen, kein normaler Mensch. Leute, da muss ich reingrätschen, da bleibt mir gar nichts weiter übrig.
Was genau würden Sie sich wünschen? Was müsste passieren, politisch, aber auch gesellschaftlich, wenn Sie sowas wie eine Maximalforderung ans Universum stellen dürften?
Die muss ich gar nicht ans Universum stellen, die muss ich einfach an die Bundesregierung und an die Judikative stellen oder auch an die Exekutive stellen und auch an die drei Säulen der Demokratie, an das Parlament, an die Vollstrecker, an die Polizei oder an die ausführenden Organe und an die Juristerei, einfach die Sachen ernst zu nehmen. Und wenn ich jetzt, wir haben ja alle mitgekriegt, dass zum Beispiel auch, was jetzt gerade passiert an deutschen Grenzen, das ist gegen das europäische Asylrecht, was da gerade stattfindet, was Dobrindt gerade durchsetzt. Und das, finde ich, muss man laut ansprechen. Und es wundert mich, dass da zu wenig ein Aufschrei durch die Gesellschaft geht. Man regt sich eher auf über Migrantinnen und Migranten, die uns vermeintlich die Arbeitsplätze und das Leben schwer machen. Hey Leute, regt euch über andere Sachen auf. Regt euch bitte wirklich darüber auf, wenn Demokratie mit Füßen getreten wird. Und da müssen wir gar nicht so weit weggucken. Wir sehen, was in Amerika gerade passiert und wir sehen, was in Ungarn und was im Rest von Europa gerade passiert. Das ist bei uns alles um die Ecke. Und wie gesagt, was gerade bei uns an den deutschen Außengrenzen passiert, das ist nicht so weit weg davon. Und was jetzt wieder, um auf das Grundthema zurückzukommen, was mit Maya T. gerade passiert ist, es war eine rechtswidrige Auslieferung an einen Staat, der Queerrechte mit Füßen tritt. Und da muss ich reingrätschen.
Seit fast 24 Monaten sitzt Maya T. jetzt in einem Budapester Gefängnis in Einzelhaft. 24 Jahre Gefängnis drohen ihr. Ein fairer Prozess ist nicht zu erwarten. Morgen Abend veranstaltet das Hamburger Schauspielhaus den Diskussionsabend Gestörtes Vertrauen, um gegen diesen Justizskandal zu protestieren. Der Musiker und Autor Sebastian Krumbiegel ist morgen auch dabei. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Hey, vielen Dank.
Tschüss. Wie radikal sich die Film- und Medienwelt durch die Digitalisierung verändert, das zeigt sich auch an diesem Beispiel. Die freiwillige Selbstkontrolle, FSK, die seit 1949 Altersfreigaben für audiovisuelle Medien vergibt, will nun künstliche Intelligenz für die Bewertung von Filmen und Serien auf Streamingdiensten einführen. Christian Berndt über das Ende einer Institution und einen experimentellen Neuanfang.
Es waren Szenen wie diese, in der sich eine Frau selbst befriedigt, die Ingmar Bergmanns Filmdrama Das Schweigen 1963 zum Skandal machten. In Frankreich wurde der Film verboten, in der Bundesrepublik gab es heftige Proteste. Trotzdem verlieh die Filmbewertungsstelle Wiesbaden, kurz FBW, dem Film das Prädikat besonders wertvoll. Eine mutige Entscheidung und nicht die einzige. Oft waren die Urteile der FBW umstritten. Der Mainzer Filmwissenschaftler Markus Stiegelecker:
In der Nachkriegsfilmgeschichte hat die Filmbewertung eine Rolle gespielt, weil sie tatsächlich wahrgenommen wurde und weil solche Dinge diskutiert wurden.
Die FBW hat über Jahrzehnte den gesellschaftlichen Diskurs über Film gespiegelt. Zu Ende dieses Jahres ist damit Schluss. Die Bundesländer konnten sich nicht mehr auf eine gemeinsame Finanzierung einigen. Gegründet wurde die Stelle 1951. Damals wollte man anspruchsvolle Filme von der Vergnügungssteuer befreien. Ziel: das Publikum erziehen. Zuständig sind bis heute die Länder. Sie berufen ehrenamtliche Jurys, die Filme begutachten. Auch Stiegelecker war zeitweise Jurymitglied.
Man musste ja quasi nominiert werden, dann hat man Termine bekommen. Und diese Termine waren dann jeweils 4 Tage lang und dann hat man den ganzen Tag Filme gesehen und diskutiert und dann abgestimmt.
Ihre frühere Bedeutung hat die FBW längst eingebüßt. Heute reichen immer weniger Verleihe ihre Filme bei ihr ein. Die Prädikate gelten nicht mehr als hilfreich für die Vermarktung. Stattdessen setzen viele lieber auf Online-Bewertungen oder gleich auf Influencer. Für Stiegelecker ein Problem.
Deswegen ist es umso wichtiger, dass man eine kompetente, jurybasierte Entscheidung mit einem Gutachten dagegen setzen kann. Im Grunde muss man sagen, der Niedergang, vor allem im deutschsprachigen Raum von Filmkritik, hängt ja insgesamt mit dieser Entwicklung zusammen. Also die Bedeutung, die Influencer bekommen haben.
Vor einem Paradigmenwechsel steht auch eine Institution, die es seit 1949 gibt, die Freiwillige Selbstkontrolle FSK. Seit damals vergibt sie Altersfreigaben, eine Idee, die auf die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg zurückgeht. Statt Zensur sollte es eine freiwillige Kontrolle geben. Jahrzehntelang war die FSK extrem einflussreich. Christiane von Walert, langjährige Geschäftsführerin der FSK, sagt:
Die ersten Jahrzehnte der Bundesrepublik gab es ein Rezeptionsnadelöhr. Also man konnte Filme nur im Kino sehen oder dann im Fernsehen. Und weil das einzige Eintrittstor war, Filme zu sehen, spielte natürlich die Altersregulierung durch das Jugendschutzgesetz, ausgeführt durch die FSK, eine Riesenrolle, weil sie den Zugang zu Filmen regelte.
Das hat die Digitalisierung komplett verändert. Für die Inhalte der Streamingdienste ist nicht die FSK zuständig. Die Online-Anbieter dürfen in Eigenregie zertifizierte Experten für die Altersangaben beauftragen. Um wieder relevanter zu werden, will man jetzt auf künstliche Intelligenz setzen. Cleared heißt das neue System, das in rund 100 Ländern getestet wird. Auch in Deutschland läuft gerade eine Pilotphase. Peter Kaun, stellvertretender FSK-Geschäftsführer, erklärt:
Entwickelt wurde Cleared von dem British Board of Film Classification in UK und mit dem Know-how und der Expertise der FSK, aber auch anderer Institutionen, anderer Länder, wurde dieses System so ausgiebig trainiert und getestet, dass es für diese Länder entsprechende Alterskennzeichen produzieren kann. In einem Schritt, das heißt, es erfolgt einmal eine Ermittlung von Jugendschutzdaten durch ein standardisiertes Verfahren durch ExpertInnen.
Experten markieren jugendschutzrelevante Stellen. Die KI erteilt dann, entsprechend der Jugendschutzregeln der jeweiligen Länder, die Altersfreigaben. Ihr Know-how basiert auf jahrelangen Datenerhebungen. Man hofft, dass Cleared bald offiziell zugelassen wird. Die Tübinger Soziologin und KI-Expertin Lou-Therese Brandner hält den Einsatz für grundsätzlich denkbar, warnt aber vor möglichen Folgen.
Grundsätzlich würde ich sagen, ist das ein Bereich, der sich so aus rein pragmatischer Sicht für eine Automatisierung eignet. Aber das heißt natürlich nicht, dass er unproblematisch ist. Es heißt zwar, dass da am Anfang dieser menschliche Faktor noch weiter besteht, aber die Gefahr ist natürlich, dass solche Prozesse nach und nach weiter automatisiert werden und dann am Schluss doch vollautomatisiert vonstatten gehen.
Denn das Hauptargument für KI ist klar: Zeit und Geld sparen. Und die KI könne zwar lernen, länderspezifische Jugendschutzbestimmungen zu klassifizieren.
Aber inwiefern die dann in der Lage ist, diese Nuancen festzustellen, ob zum Beispiel eine Abbildung von Rassismus aus einer kritischen oder aus einer verherrlichenden Sicht angegeben wird, ist natürlich schwer zu sagen, weil KI ist zum Beispiel sehr schlecht darin, sowas wie Sarkasmus oder Ironie oder Humor so zu verstehen.
Zwar soll das System durchgängig von Menschen begleitet werden, aber wie genau das aussieht, ist offen. Und noch wichtiger für Brandner: Vor dem Einsatz einer solchen Technologie sollte eine öffentliche Debatte stehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die kommen heute von Susanne Balthasar.
Der Deutsche Sachbuchpreis ist an einen Comic gegangen. Gewonnen hat den mit 25.000 Euro dotierten Preis die österreichische Zeichnerin Uli Lust. Lust wurde am Abend in der Hamburger Elbphilharmonie für ihr Werk ausgezeichnet »Die Frau als Mensch – Am Anfang der Geschichte«. Es befasst sich mit Frauenbildern in der Steinzeit. Ein absolut aktuelles Thema, meint Deutschlandfunk Kultur Sachbuchredakteur Christian Rapansel.
Das Thema ist neu, das Buch ist facettenreich, es ist wirklich großartig gestaltet, es ist eine Freude zu lesen und es ist relevant im Jahr 2025, in einem Jahr, in dem wir zunehmend mit antifeministischer Politik konfrontiert sind, weil dieses Buch zeigt eben eine Menschheitsvergangenheit, die ziemlich quer steht zu dieser heutigen Behauptung, Empathie sei eine Schwäche, die Macht des Stärkeren sei irgendwie der menschliche Urzustand, Naturzustand. Sie argumentiert und legt da, das Gegenteil ist richtig.
sagt Deutschlandfunk Kultur Sachbuchexperte Christian Raphansel. Neben dem Comic Die Frau als Mensch waren noch 7 andere Bücher für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert. Unter anderem ging es um den digitalen Kolonialismus, die Rückkehr des Krieges und um Kinder als Minderheit. In Frankreich gibt es eine neuartige Zusammenarbeit zwischen einer Streaming-Plattform und einem Fernsehsender. Ab Sommer 2026 können französische Netflix-Abonnenten auch die Kanäle des größten französischen TV-Senders TF1 auf der Streaming-Plattform sehen. Dann werden die Live-Programme und die Mediathek-Inhalte der TF1-Gruppe dort als Teil des Netflix-Abos verfügbar sein. So ermöglicht es der Streaming-Anbieter, TF1 zu schauen, ohne den Dienst jemals verlassen zu müssen. Sollte der Deal erfolgreich sein, könnten weltweit ähnliche Vereinbarungen zwischen Streamingdiensten und Fernsehsendern getroffen werden. Bisher hatten die digitalen Plattformen lediglich eigene Inhalte zu live-ähnlichen, durchlaufenden Programmen zusammengestellt. Das Impulse-Festival gilt seit mehr als 30 Jahren als wichtigste Plattform für das freie Theater im deutschsprachigen Raum. Nun startet es am Abend in Mülheim an der Ruhr, erstmals künstlerisch geleitet von Franziska Werner. 7 Produktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sind über das Wochenende zu sehen, in den Bereichen Performance, Theater und Tanz. Danach gastiert das Festival bis zum 6. Juli in Köln und Düsseldorf. Kurz vor Beginn hat sich die freie Kunst- und Kulturszene in Nordrhein-Westfalen in einem offenen Brief erneut gegen Sparmaßnahmen gewandt. Darin fordern 100 Vereine, Kunst- und Kulturschaffende aus NRW Förderungen für freies Theater, freies Kinder- und Jugendtheater sowie freien Tanz zu erhalten. Geschlafen hat Karl Lagerfeld nur einmal in seiner Villa aus dem 19. Jahrhundert westlich von Paris. Er nutzte sie eher zur Inspiration und für Empfänge. Der neoklassizistische Bau soll nun am 1. Juli versteigert werden. Der gebürtige Hamburger hatte sie nach seinen Vorstellungen umbauen lassen. Unter anderem wurde sein früheres Kinderzimmer rekonstruiert, samt Leopardentapete und einem Gemälde des preußischen Königs Friedrich mit Rüschenhemd. Der Wert der Villa wird auf 4,6 Millionen Euro geschätzt. Neben einem Pool und Tennisplatz gibt es eine Bibliothek mit etwa 20.000 Büchern. Karl Lagerfeld war 2019 gestorben. Er hatte seit Beginn der 50er Jahre die Pariser Modewelt geprägt, vor allem die Marke Chanel.
Ingo Röhmling gehört zu den Besten, die wir in der deutschen Comic-Szene so haben. Er ist der erste deutsche autorisierte Disney-Zeichner, der an Star Wars-Comics zeichnet. Er ist einer der bekanntesten Zeichner der sogenannten schwarzen Serie. Und mit seinem aktuellen Sci-Fi-Spektakel Berlin 2099 Metropolia, die er gemeinsam mit dem französischen Science-Fiction-Autor Fred Duval entstehen lässt, war er auch gerade zu Gast hier im Kompressor. In Berlin 2099 geht es unter anderem um ein Haus, das komplett von einer aus dem Ruder gelaufenen KI verwaltet wird, was leider zur Folge hat, dass das Haus so peu à peu seine Bewohnerinnen und Bewohner um die Ecke bringt. Wir haben uns Ingo Röhmling heute nochmal eingeladen, um mit ihm zu diskutieren, inwieweit die KI nicht aber eigentlich auch schon bald so peu à peu Comiczeichner wie ihn, also vielleicht nicht gerade um die Ecke bringt, aber wenigstens überflüssig machen könnte. Herzlich willkommen im Kompressor, Ingo Röhmling.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, Sie sind ein gefeierter, ein auch wirklich sehr origineller Zeichner und deshalb direkt vielleicht jetzt noch nicht so angezählt, aber ja. Sie haben früher viel auch im sogenannten angewandten Bereich gearbeitet, also als Illustrator für Werbung, für Plattenfirmen, Sie haben CD-Cover gestaltet. Und Sie haben auch nach wie vor, glaube ich, viele Kontakte in diese Branche. Ja. Was hören Sie von dort?
Oh, das ist eine weite Range an Emotionen. Also es geht von leichter Beunruhigung bis zur Heldenverzweiflung. Also die Leute sind teilweise kämpferisch. Die sagen, unsere Existenz ist bedroht. Wir müssen was tun. Wir müssen uns bemerkbar machen. Es ist tatsächlich einfach so, dass das einfach in der Branche, also ich selbst komme ja aus der Illustration und man hatte noch nie einen leichten Stand als Illustrator. Es ist einfach ein Beruf, den man immer erklären muss, der immer auch ein bisschen missverstanden wird. Und wir müssen auch immer so ein bisschen um die Wertschätzung halt kämpfen, um die Erwähnung im Impressum. Es wird immer auch hinten runterfallen gelassen. Wer hat denn jetzt eigentlich diese Bilder gemacht, obwohl die Bilder ja überall sind.
Ja, ja. Aber es ist wahr, also eigentlich haben Illustratorinnen, Illustratoren kaum eine Lobby. Ne? Das fällt schon auf. Also ich muss auch zugeben, in meinem Bekanntenkreis ist es eine Illustratorin, die als erste gesagt hat, ich muss jetzt eine Umschulung machen. Ja. Mein Job entfällt jetzt durch KI. Die KI kann inzwischen genauso zeichnen wie ich. Man kann eingeben, bitte zeichne wie Ingo Römling, und dann spuckt die KI genau das aus. Das ist dramatisch.
Ja, das ist halt einer dieser Punkte, wo ich einerseits nachvollziehen kann, diese Denke, von, wenn ich mich auf Kundenseite begebe. Ich denke jetzt wie so ein Manager, wie so ein Tech-Manager, mich interessiert das Ergebnis. Mich interessiert nicht der Prozess, der dorthin führt, sondern ich möchte einfach dieses Bild, das soll so und so aussehen. Und im Prinzip ist das die Arbeitsweise, die ich als Illustrator natürlich auch kenne. Ich arbeite auf Auftrag. Das Missverständnis ist halt nur, dass man diesen Prozess halt nicht einfach hinten runterfallen lassen kann. Also wir arbeiten ja für Menschen. Also ich habe zum Beispiel heute mit einem Kollegen gesprochen, mit Patrick Wirbeleit, der Kinderbuchillustrator ist. Und der halt sagt, wir können doch nicht diesen Prozess, diesen menschlichen Prozess der Entstehung dieser Bilder, die wir ja auch für Menschen machen, also für sehr kleine Menschen, die halt vielleicht noch nichts anderes verstehen als Bilder, die noch nicht lesen können, den können wir noch nicht einfach überspringen. Wir können das nicht der Maschine überlassen.
Jetzt interessiert mich noch, Sie selbst arbeiten ja auch bereits mit digitalen Tools. Also Sie entwickeln vor allem Ihre futuristischen Hintergründe mithilfe eines digitalen 3D-Programms. Wo ist denn da für Sie eigentlich die Grenze zwischen diesem digitalen Handwerkszeug, das wir selbst auch kreativ nutzen, und einer KI, die für uns genau diesen kreativen Teil komplett übernimmt und uns faktisch ersetzt?
Ja, das haben Sie jetzt eigentlich schon so ganz gut auf den Punkt gebracht. Natürlich arbeite ich mit digitalen Hilfsmitteln, das mache ich auch schon sehr lange. Eigentlich seit es halt einfach möglich ist. Aber es ist in diesem Fall ist es ein Werkzeug. Ich mache das ja alles selbst. Ja, das baue ich selbst im Rechner. Ich entscheide selbst darüber. Ich bin Szenenbildner in meinen Comics. Wenn man jetzt allerdings die KI nimmt, das ist nicht einfach nur ein weiteres Werkzeug. Das ist, wenn man jetzt einen Hammer nehmen würde. Ich benutze einen Hammer und setze ihn so ein, wie ich ihn benötige. Die KI ist ein Hammer, der mir die ganze Zeit vorschlägt, wo ich draufhauen soll. Und das auch noch gegen Geld. Also es ist im Prinzip ein Hammer, der sagt, eines Tages werde ich das Hämmern für dich übernehmen. Und was mich halt so ein bisschen fassungslos macht und auch viele Kollegen und Kolleginnen so ein bisschen hilflos, ist halt, naja, dieses Unreflektierte, was halt oft auch von Kundenseite halt kommt, dass man sagt, wieso, das ist doch einfach nur ein neues Werkzeug, lass uns das doch jetzt mal ausprobieren und so. Das finde ich, es ist ein bisschen mehr als nur ein
Also
Werkzeug.
Es ist eben dieses, was man immer so schön disruptiv nennt. Es ist wahrscheinlich wirklich nicht so dieses, mir fiel so ein als erstes Beispiel, die Airbrush-Illustrationen aus den, wann war das, 70er, 80er Jahren, die ja dann irgendwann auch wirklich schlicht entfielen, weil der Rechner das inzwischen viel, viel besser kann. Und da ist so mein Impuls dann natürlich als erstes zu denken, naja, the times they are changing, so ist es eben, aber dieses hier geht weit über das hinaus, was wir vielleicht eben bisher auch erlebt haben. Und also was ich eben auch so doch interessant finde, dass Sie selbst auch im Vorgespräch gesagt haben, Sie fürchten eigentlich noch nicht so sehr um Ihre Existenz, weil Sie sich eher als Autor sehen, als ein kreativer Kopf, der weniger illustriert, als eben wirklich viel mehr wie ein Autor selbst schafft. Aber selbst diese Position wird ja durch die KI immer weiter strittig gemacht, oder?
Absolut, absolut. Ich bin im Moment, sage ich jetzt mal, im Moment in der glücklichen Situation, dass ich vertraglich abgesichert bin als Autor sozusagen. Also ich illustriere natürlich, aber mein Tätigkeitsfeld als Comiczeichner ist jetzt ja nicht nur das Illustrieren, sondern ich erzähle halt eine Geschichte, ja, und schöpfe daraus aus der Expertise, die ich mir halt in den letzten Jahrzehnten als Illustrator halt drauf geschafft habe. Ja, es gibt bereits Comics, die aus der KI kommen. Es gibt bereits Programme, die mit KI gesteuert werden oder Teile von KI enthalten, die Drehbücher schreiben, die Skripte verfassen, die Zusammenfassungen schreiben. Das ist ja schon möglich. Es ist möglich. Die Frage ist halt nur, gibt es dann auch wirklich die Akzeptanz dafür? Ja, also ein Comiczeichner zum Beispiel oder eine Comiczeichnerin, die wird ja auch dafür gemocht, dass sie halt eine bestimmte Figur interpretiert. Also dann gibt es ja die Fans, die sagen, mein Lieblings-Spider-Man ist der von dieser Illustratorin oder von diesem Illustrator. Und deswegen gehe ich zum Festival und lasse mir eine kleine Zeichnung von dieser Illustratorin geben. Das ist doch das Größte. Ja. Eine KI geht nicht auf Festivals und signiert auch keine Bücher und macht auch keine kleinen lustigen Zeichnungen in die Bücher hinein.
Wenn wir doch aber nochmal zu dem inhaltlichen Ergebnis kommen. Wir hatten hier in der vergangenen Woche mit dem Illustrator Sebastian Haslauer auch zu diesem Komplex gesprochen und der hatte formuliert, dass die technischen Entwicklungen sich gerade so kolossal beschleunigen und eigentlich so viel schneller laufen als die öffentliche Debatte darüber. Ja. Also kurz gesagt, bevor wir das öffentlich überhaupt richtig gecheckt haben, sind ganz wichtige, ganz zentrale Geschichten eigentlich schon gelaufen, weil die Leute da auch nicht mehr arbeiten können, nichts mehr verdienen können. Beobachten Sie das auch so dramatisch?
Ja, absolut. Ich finde halt, das Schlimme daran ist, dass die Leute, auf deren Arbeit das alles basiert, die sind überhaupt nicht einbezogen in diesen Diskurs oder wie immer das man jetzt gerade nennen kann, also Disruption, also diese Umwälzung des Marktes. Da sind die Kunstschaffenden halt überhaupt nicht dran beteiligt. Das wird einfach über unsere Köpfe hinweg halt entschieden. Also Leute, kommt damit klar, da ist jetzt diese neue Technik. Dann kamen sogar so Kommentare, ist es noch gar nicht so lange her, naja, vielleicht hätte es euren Beruf ja eigentlich nie geben sollen. Ne? Vielleicht ist es jetzt, sind wir jetzt ja endlich an diesem Punkt, wo Kunst endlich befreit wird. Man muss jetzt nicht mehr so hart dafür arbeiten. Es wäre einfach ein guter Prozess, wenn wir Kreativschaffenden da irgendwie in irgendeiner Form zumindest eingebunden wären und da ein bisschen mitreden könnten.
Wir haben noch eine sozusagen letzte Spezialfrage. Sie sind ja gerade wirklich auch hier bei uns im Programm gefeiert worden für Ihren tollen neuen Band Berlin 2099. Wie würden Sie denn das Szenario für Comics 2099 entwerfen?
Da haben wir jetzt so konkret noch nicht drüber nachgedacht. Ich arbeite ja mit Fred zusammen an diesem Szenario. Aber ich würde jetzt mal spontan sagen, ja, natürlich wird es noch Comics geben. Also es wird immer noch Leute geben, die Comics zeichnen. Ich habe vielleicht immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass wir das nicht wollen, dass der menschliche Teil in dieser Kreativleistung, dass der verschwindet. Ich glaube nicht, dass wir das wirklich wollen. Es kann sein, dass ein paar Manager-Typen das vielleicht als Ideal ansehen oder so, weil es halt billiger und schneller geht und so. Aber ich glaube tatsächlich, so richtig wollen kann das niemand, dass das verschwindet.
Die mögliche Zukunft der Illustrations- und Comic-Gilde, ausgemalt von Ingo Römling. Sein wunderbarer Comic über die Zukunft Berlins angesichts einer übermächtigen KI heißt Berlin 2099 Metropolia, entsteht gemeinsam mit dem französischen Science-Fiction-Schriftsteller Fried Duval und ist auf drei Teile angelegt. Band 1 ist soeben bei Splitter erschienen, kostet 18 Euro. Ingo Römling, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier im Kompressor.
Dankeschön.
In Georgien wird queeres Leben zunehmend eingeschränkt, mit neuen Gesetzen, mit Verboten. Immer mehr Druck wird gemacht auf die queere Szene. Was bleibt, sind nur wenige sichere Orte. Mit am wichtigsten sind die Drag-Shows, für viele weit mehr als Kunst, ein Akt des Widerstands und ein großes Stück Freiheit. Henrik Schütz war in Tbilisi bei den Menschen, die diese Szene am Leben halten.
Diese Perücke hatte ich beim Dragball an. Bei der hat mir ein Freund geholfen.
Levau ist Drag Queen aus Tbilisi, der Hauptstadt von Georgien. Hier in dem Studio entstehen die Outfits für die Performances.
Das ist mein Zuhause, das ist mein Studio und ich mache alles in diesem Raum. Das ist also, man könnte sagen, mein Leben.
Drag ist in Georgien sehr groß geworden in den letzten Jahren. Levaus Studio ist voll mit Outfits, die dabei geholfen haben. Überall liegen und hängen selbstgemachte Kleider, Perücken. Auf dem Schrank liegen große schwarze Latex-Tentakeln. Irgendwo dazwischen ein kleines Bett und ein noch kleinerer Schreibtisch voll mit Notizen und Skizzen für neue Kostümideen.
Das bin wirklich sehr ich hier. Bei Drag geht es um Verwandlung, Transformation. Und das mag ich sehr.
Auf dem letzten Dragball Anfang Juni ist Levau auf den zweiten Platz gekommen. Auf dem Handy zeigt die Drag Queen den Auftritt.
Meine Performance beim Dragball.
Die Drag Artists treten gegeneinander an. Alle bekommen 2 Wochen vor dem großen Abend Bescheid, was das Thema ist. Dann können sie anfangen, ihre Performance zu planen. Ein kleines Budget der Veranstalter soll beim Outfit helfen. Eine Gage gibt es nicht. Das Thema des Abends: Bösewichte. Auch ein Wink Richtung Politik, die queere Community zum Sündenbock für alles erklärt hat.
Ich habe so viel Energie in meine Show gesteckt, mich sehr darauf fokussiert, dass es auf der Bühne funktioniert. Die Bewegung, alles. Tatsächlich war es auch der erste Dragball in Georgien, wo es kein Drama gab, keinen Streit zwischen den Queens. Das war zum ersten Mal so.
Dieser Dragball findet in einer Zeit statt, wo es die queere Szene in Georgien besonders schwer hat. Seit Dezember gilt ein neues Gesetz, das alles sichtbare queere Leben kriminalisiert. Prides oder Proteste sind verboten. An Schulen oder im Fernsehen darf nicht mehr über queere Lebensrealitäten gesprochen werden. Auch Dragshows müssen deshalb weniger öffentlich stattfinden. Hört man sich bei den Drag-Events um, dann dominieren 2 Gefühle. Coco ist eine der TeilnehmerInnen, ihr Künstlername Arc Princess.
Es ist gleichzeitig beängstigend und sehr empowernd. Denn offensichtlich ist es uns im Grunde verboten, das zu tun, was wir hier tun, weil es als eine Art Propaganda angesehen wird. Und das ist einfach verrückt. Es ist beängstigend und stark gleichzeitig.
Mit der wachsenden Bedrohung wächst auch die Bedeutung von Drag. Waren es vor ein paar Jahren nur eine Handvoll Drag-Artists, gibt es heute um die 100. Früher Underground, wurde es in den letzten Jahren Mainstream. Die große Frage, die sich aber jetzt alle stellen, wird es auch so bleiben? Viele Drag-Artists sind längst im Ausland. Die Success Bar ist der Treffpunkt der Drag-Community in Tbilisi. Sie wird gerade umgebaut. Die Eröffnung sollte eigentlich früher stattfinden, aber für eine queere Bar in Georgien Handwerker zu finden, schwer.
Wer ist da? Was ist das Passwort? Willkommen in der Gay Bar.
Nia gehört die Bar. Sie ist quasi die Mama, die wichtigste Ally für alle Drag-Artists in Georgien. Aktuell baut sie alles um. Die Drag-Shows werden immer voller und sie braucht viel mehr Platz.
Ja, das ist also die Bühne für die Drag-Queens. Es kommen noch Vorhänge und Ketten dahin. Bei einer Show ist das dann abgesperrt. Und ja, hier wird es einen Sitzbereich geben. Vorhänge, hier der Darkroom. Und ja, der ist wirklich sehr dark. Wenn du da reingehst, kommst du vielleicht nicht mehr raus. Und wir haben einen Hinterausgang, falls wir fliehen müssen, wenn die Homophoben uns angreifen.
Vereinzelt gab es schon Attacken auf queere Menschen in Tbilisi. 2021 sollte ein Pride stattfinden. Rechtsextreme attackierten die Demo. Ein Journalist wurde dabei tödlich verletzt. Nia will deshalb neu planen.
Ich habe Security und Kameras mit Gesichtserkennung. Dafür wird jetzt alles kostenlos. Früher musste man Eintritt zahlen. Aber ich hasse es wirklich, die Menschen dafür bezahlen zu lassen, weil viele konnten es sich nicht leisten zu kommen.
Reich werden oder Geld verdienen, darum geht es hier eh niemandem. Die Drag-Shows sind ein Ort für politische Botschaften und das Ausleben der eigenen Identität. Trotz oder vielleicht gerade wegen des neuen Gesetzes will man hier weitermachen. Im Juli ist schon das nächste große Drag-Event geplant.
Heinrich Schütz aus Tbilisi.